Also, heiraten. Was ist das eigentlich, heiraten? Was ganz Tolles, ja, sehr schön. Mhm. Da kann ich nur zu, einen Bund schließen, genau. Einen Bund zwischen Mann und Frau. Mann und Frau heiraten, die schließen einen Bund zusammen, weil wir etwas begrenzt sind von unserer Lebensdauer her, sagen wir, bis das der Tod uns scheide. In Wirklichkeit könnte man genauso sagen, für immer und ewig. Wir schließen einen Bund. Wieso machen Leute das? Steuervorteile? Hm? Weil sie sich lieben. Weil sie sich lieben. Okay. Hm? Also da ist ein Mann, der sagt, Mensch, diese Frau, die ist absolut einzigartig. Die ist es, die spricht mein Herz an, die ist wundervoll, die ist toll. Und genauso umgekehrt, eine Frau, die sagt, das ist der Prinz meiner Träume, das ist der, nach dem sich mein Herz sehnt. Und dann schließen sie einen Bund fürs Leben. Kann man das so ein bisschen so ausdrücken? Ja, gut. Es gibt in der Bibel ein ganzes Buch über das Thema Beziehung und Heiraten. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, Bibel. Ich habe mich neulich mal mit jemandem unterhalten, der sagt, wieso Bibel lesen? Das sind all diese alten Geschichten, diese langweiligen von Gott und diese Fabeln und Märchen und so. Wenn ihr mal da drin lest, da ist wesentlich mehr drin. Das ist Intrigen. Da kann sich die neu aufgelegte Dallas-Serie eins abschneiden. Ne? Da gibt es Poesie drin, da gibt es Gedichte drin. Da gibt es Liebesgeschichten. Da gibt es alles Mögliche und manchmal kommt Gott auch drin vor. Also, ne? Es gibt mindestens zwei Bücher in der Bibel, in der Gott gar nicht erwähnt wird. Das ist ein bisschen eigenartig für ein Buch, das eigentlich von Gott geschrieben wurde und so. Und eins davon ist das Hohelied Salomos. Und es beginnt mit, er küsse mich mit dem Kuss seines Mundes, denn deine Liebe ist lieblicher als Wein. Er spricht also erstmal die Braut. Und die Braut beginnt mit, er küsse mich, damit man weiß, dass es die Braut ist, die spricht. Und dann macht sie weiter, küss mich mit dem Kuss deines Mundes, deine Liebe ist lieblicher als Wein. Es riechen deine Salben köstlich, da kommt ein kleines Problem. Wenn wir das heutzutage lesen, haben wir Schwierigkeiten, das zu verstehen. Ja? Sätze wie, es riechen deine Salben köstlich. Hm. Später kommt, dein Haar ist wie eine Herde Ziegen, die vom Gebirge herab. Ja, siehst du, genau das ist das Problem. Wenn wir dieses Buch heute lesen, dann finden wir das lustig. Ja? Deine Zähne sind wie Schafe, die aus der Schwemme kommen. Ja, super. Und deswegen habe ich Folgendes gemacht. Und das würde ich auch empfehlen, wenn ihr das zu Hause mal lest, dieses Buch. Einfach die Poesie dieser Sprache und das, was dahinter steht, auf euch einwirken lassen und versuchen, sich vorzustellen, wie würde das heute klingen. Kapitel 1. Küss mich mit dem Kuss deines Mundes. Deine Liebe ist schöner als der beste Wein. Du riechst so gut. Wenn ich nur deinen Namen höre, dann bekomme ich Herzrasen. Ja? Ist doch gleich wesentlich schöner. Ich habe also die verschiedensten Übersetzungen nebeneinander gelegt und habe versucht, einen Ausdruck zu finden, der heutzutage dafür wäre. Okay, also es geht heute um Heiraten, es geht um Hochzeit, es geht um die Beziehung zwischen Mann und Frau, um diesen Bund und es geht darum, wie Gott ihn sich vorgestellt hat. Wenn wir dann in Kapitel 2 weiterlesen, da geht's los, indem sie sagt, ich bin eine ganz normale Frau, die ganz okay aussieht. Und dann sagt er, nein, du bist die hübscheste von allen Frauen, die ich kenne. Keine ist so toll und keine sieht so gut aus wie du. Du bist der absolute Hauptgewinn. Ist das nicht schön? Das ist die Art und Weise, wie sich Mann und Frau sehen, wenn sie diesen Bund schließen wollen, wenn sie den eingehen wollen. Ja? Sie ist eigentlich eine ganz normale Frau. Ich bin nichts Besonderes. Und er sagt, nein, 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 nein. Du bist, und das ist so, immer für denjenigen, der diese Frau liebt. Du bist die hübscheste von allen, die ich kenne. Keine ist so toll wie du und keine sieht so gut aus. Du bist mein Hauptgewinn. Interessant in diesem Buch ist, es taucht dann immer wieder zwischendurch ein seltsamer Satz auf. Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, bei den Gazellen oder bei den Hirschkühen auf dem Feld, dass ihr die Liebe nicht aufweckt und nicht stört, bis es ihr selbst gefällt. Und der Satz taucht immer wieder zwischendrin auf. Es geht also um Liebe zwischen Mann und Frau. Und dann sagt der Schreiber dieses Buchs, der ein Fan ist davon, dass Mann und Frau sich lieben und zusammenkommen, sagt aber immer wieder zwischendurch, und übrigens Mädels, ihr habt eine große Verantwortung. Weckt die Liebe nicht zu früh auf. Ne? Und gerade junge Leute machen sich manchmal keine Vorstellung davon, was da für eine unglaubliche Kraft hinter der Liebe steckt. Und spielen damit rum und plötzlich stellen sie fest, dass sie das Ganze nicht beherrschen, dass sie das Ganze nicht unter Kontrolle haben, dass da so viel Kraft drin steckt und so viel Leidenschaft, dass Dinge passieren, die man so in der Form gar nicht geplant hatte. Ne? Deswegen, obwohl das ein Buch ist über die Liebe und also ich finde, man kann an der Stelle, obwohl wir noch nicht weit gekommen sind, schon sagen, dass Gott scheinbar begeistert ist davon, oder? Ja. Da trotzdem immer wieder diese Warnung, Mädels, passt auf, Mädels, nicht zu sehr die Liebe rauslocken, bevor es tatsächlich an der Zeit ist. Also, wir hatten gesagt, sie sagt, ich bin eine ganz normale Frau, die okay aussieht. Und er sagt, nein, du bist die hübscheste von allen Frauen, die ich kenne. Keine sieht so toll aus und ist so gut wie du. Du bist der Hauptgewinn. Das Kapitel 3 beginnt mit, als ich heute Nacht nicht schlafen konnte, sagt sie. Ich hatte totale Sehnsucht nach meinem Schatz. Da bin ich aufgestanden und habe ihn gesucht. Heutzutage würde man sagen, weißt du, ich konnte bis 11 nicht schlafen und dann habe ich mir gedacht, eigentlich, ich gucke einfach mal. Also, wenn er nach dem zweiten Klingeln nicht rangeht, dann, und bevor das Ding überhaupt richtig geklingelt hat, ist er dran und sagt, hallo, ich hatte gehofft, dass du anrufst. Ja? Also, als ich heute Nacht nicht schlafen konnte, da hatte ich total Sehnsucht nach meinem Schatz und ich bin aufgestanden und habe ihn gesucht. Eine andere interessante Sache ist, wenn wir über Braut und Bräutigam sprechen, das taucht dann später in den Propheten auf, immer wenn es dem Volk Gottes gut ging, immer wenn es dem Volk gut ging und wenn die Leute von Gott gesegnet waren, dann sagt er, und die Stimme von Braut und Bräutigam ist zu hören. Das ist also irgendwie so ein Zeichen. Und immer wenn es nicht so gut ging und immer wenn die Leute abgefallen sind von Gott, dann steht in den Propheten zwischendrin und man hört die Stimme von Braut und Bräutigam nicht. Also auf der einen Seite, wenn ein Volk sich so verhält, wie es Gott gefällt, dann gibt es da auch Heiraten und Hochzeiten und Freude dabei. Und auf der anderen Seite, wenn die Leute nicht heiraten und wenn ja, Beziehungen so aussehen, wie sie aussehen, den Rest könnt ihr euch denken. Könnt ihr, ja? Gut. Wir machen weiter mit dem Kapitel 4. Meine Liebe, du bist meine absolute Traumfrau. Deine Augen leuchten wie zwei Brillanten. Deine Haare legen sich wie Samt um deinen Hals. Deine Zähne sind schneeweiß. Und du hast es nie nötig gehabt, dass an dir Schönheitsverbesserungen vorgenommen wurden. Du bist einfach perfekt. Vers 9. Du hast mein Herz erobert. Mit einem einzigen Blick deiner Augen hast du mein Herz erobert und ich war einfach weg. Du hattest eine kleine Kette um den Hals. Ich bin völlig von dir eingenommen. Vers 10. Dass du mich liebst, macht mich einfach so glücklich. Ich genieße deine Liebe mehr als den besten Wein. Mit dir zusammen sein, dich zu küssen, ist besser als süße Schlagsahne. Andere Übersetzung für Honig und Honigseim. Also der Bräutigam, der ist hier restlos begeistert von seiner Braut und schmilzt dahin. Und dann kommt was ganz Erstaunliches, denn dann sagt er, liebe Braut, du bist für mich ein verschlossener Garten. Du bist wie ein wunderschöner Garten, wie eine Quelle, die erfrischt, aber du bist verschlossen für mich. Und das heißt, dass der Bräutigam, obwohl zwischen ihm und der Braut alles klar ist, sie trotzdem total respektiert und nichts gegen ihren Willen tut. Ja? Er sagt, du bist verschlossen. Wir sind in Vers 12 bis 15. Ich würde ja gerne in diesem Garten naschen, aber ich kann nicht. Und dann sagt die Braut, man kann förmlich sehen, wenn man das liest, wie sie die Augen niederschlägt und sagt, mein Geliebter, mein Freund, komme in seinen Garten und esse von seinen Früchten. Ist das toll? Gibt sie sich ihm hin. Er wartet darauf, dass sie sich ihm freiwillig hingibt und sie sagt, mein Freund, komme in seinen Garten und esse von seinen edlen Früchten. Es geht dann entsprechend weiter und die letzten zwei Kapitel sind eigentlich nicht, drei Kapitel sind nicht ganz jugendfrei. Das ist Hardcore-Bibel. Kann ich nur empfehlen, das zu Hause dann mal zu lesen. Die Israeliten hatten eine Altersgrenze von 30 oder 40 Jahren, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Vorher durfte man dieses Buch nicht studieren. Aber auf jeden Fall diese Beziehung, dieses, ja, da geht einem doch das Herz auf. Du hast mir mal ein Herz gestohlen mit einem einzigen Blick deiner Augen, mit einer einzigen Kette an deinem Hals. Und dann, du bist gebaut. Wundervoll. Und wie ein Garten, in dem man sich erfreut und in dem die Früchte reif sind. Aber ich halte mich zurück. Und dann sagt sie, er komme in seinen Garten und esse von seinen edlen Früchten. Der nächste Satz ist dann, ich bin zu dir gekommen, meine liebe Braut, in meinen Garten. Ich habe meine Wabe samt meinem Honig gegessen. Das wollen wir jetzt mal nicht voll übersetzen. Ne? Gut. Also interessant ist, dass Gott die Beziehung zwischen Mann und Frau so wichtig nimmt, dass er da ein ganzes Buch in der Bibel drin hat. Die Art und Weise, wie er das beschreibt, macht es den Eindruck, als wäre er davon begeistert? Ich finde ja. Er beschreibt das in Farben und mit Freude, dass man wirklich sieht, er liebt das, was er da so geschaffen hat und wie er das geschaffen hat. Es gibt ja genug Leute, die sagen, ja, und macht man nicht und naja, gut, irgendwie muss man sich ja vermehren. Also, ne? Gott war nicht in der Verlegenheit, dass er den Menschen geschaffen hat und sich gedacht hat, super, jetzt haben wir Adam und Eva. Biologisch haben wir die jetzt auch so gemacht, dass sie sich vermehren können. Was machen wir denn jetzt, damit sie es auch tun? Und dann kam irgendeiner von hinten und hat gesagt, das ist zwar schmuddelig, aber... Nee. Wir sehen hier drin, wie Gott sich diesen Bund vorgestellt hat. Ein Mann und eine Frau. Für diese Aussage könnte man mich zumindest gerichtlich belangen heutzutage. Aber ein Mann und eine Frau, sage ich jetzt mal, dass das hier so klar durchkommt. Und dass er begeistert ist davon, dass er sagt, das ist herrlich. Und die Art und Weise, wie die beiden zusammenkommen, wie sie nur Augen füreinander haben und dann kommt das Ganze zu seiner natürlichen Vereinigung. Also ich finde dieses Buch toll. Ich habe das als Teenager gelesen und dann hinterher nach mehr davon gesucht in der Bibel. Und es gibt noch mehr, aber ich sage euch nicht wo, ihr müsst selber suchen. Gut, soweit die Beziehung zwischen Mann und Frau. Das Buch hat noch eine tiefere Bedeutung. Und zwar, wenn wir im Propheten Jesaja lesen, dann schreibt da Jesaja natürlich, im 62. Kapitel in Vers 5, wie ein junger Mann sich um seine Braut bewirbt, so wird dein Schöpfer um dich werben. Wie ein Bräutigam sich freut über die Braut, so wird dein Gott sich über dich freuen, spricht Gott zum Volk Gottes. Und Jesus, wenn Jesus erzählt vom Reich Gottes, dann erzählt er ganz oft von Der König hatte einen Königssohn und der Königssohn zog aus. Und das Ganze endet mit einer Hochzeit zwischen dem Königssohn und dem Volk Gottes. Und in der Offenbarung lesen wir, dass die Engel alles vorbereiten für das Hochzeitsmahl des Lammes. Also die Vereinigung zwischen dem Königssohn, zwischen Jesus, zwischen dem Schöpfer und Erhalter dieses Universums und seiner Gemeinde, der Braut, uns. Also, dieses Buch ist ja oft so, dass im Alten Testament Dinge stehen, die mehrere Bedeutungen haben. Und dieses Buch von Mann und Frau, das bezieht sich genauso auf Jesus und die Gemeinde. Und wenn wir das mal damit lesen, dann finden wir in uns ganz plötzlich ganz viel Staunen und Unglauben. Und da möchte ich euch Mut machen, das in nächster Zeit durchzugehen, zu sagen, okay, Jesus sieht mich so. Ich bin in der Rolle der Braut. Beginnt mit der Braut, die sagt, sei mir nah, küss mich mit dem Kuss deines Mundes. Deine Liebe ist lieblicher als Wein. Du riechst so gut, es ist so schön, mit dir zusammen zu sein. Wenn ich deinen Namen höre, dann bekomme ich Herzrasen. Sagt die Braut zum Bräutigam, sagt die Braut zu Jesus. Ich bin eine ganz normale Frau, das zweite Kapitel, die ganz okay aussieht. Und er, nein, du bist die hübschste von allen Frauen, die ich kenne. Du bist so toll, du siehst so gut aus, du bist mein Hauptgewinn. Sagt Gott zu seiner Gemeinde, du bist mein Hauptgewinn. Im dritten Kapitel sehen wir, wie, wenn wir uns davon durchdringen lassen, wenn wir verstehen, wie Jesus für uns empfindet, wie das dann wird. Ich konnte heute Nacht nicht schlafen. Ich hatte totale Sehnsucht danach, mit dir zusammen zu sein. Und da bin ich einfach aufgestanden und habe dich gesucht. Ich habe mir ein bisschen Lobpreis angemacht, ich habe mich hingesetzt und ich hatte mit dir Gemeinschaft und das war toll, das war herrlich. Dann kommt das vierte Kapitel. Meine Liebe, spricht der Bräutigam zur Braut, spricht Jesus zu seiner Gemeinde, du bist meine absolute Traumfrau. Wir kritteln immer so an der Braut rum. Ich meine, was sollte Jesus anderes schaffen als die perfekte Braut? Deine Augen leuchten wie zwei Brillanten, deine Haare legen sich wie Samt um deinen Hals. Deine Zähne sind schneeweiß und es musste niemals eine Schönheitsoperation an dir durchgeführt werden. Es musste niemals künstlich deine Schönheit nachgebessert werden. Du bist einfach perfekt, Vers 7. Dann kommt der Vers 9. Du hast mein Herz erobert. Mit einem einzigen Blick deiner Augen hast du mein Herz gestohlen und ich war einfach weg. Was glaubt ihr, wie diese kleine Geschichte weitergegangen ist? War der Bräutigam sauer? Hat der Bräutigam den Rest seines Lebens seiner Braut Vorwürfe gemacht und gesagt, du hast mich damals in der Kirche so dermaßen blamiert? Kann man sich nicht vorstellen. Diese Braut, die hat so unglaublichen Charme, ne? Mit so einer Natürlichkeit und so einer Freude. Er strahlt auch. Er sagt, ich hatte Angst davor, dass mir das passiert, mein ganzes Leben lang, und jetzt ist es passiert. Und so ist Jesus zu uns. Wir machen Sachen falsch, wir machen Sachen nicht optimal. Aber glaubt ihr wirklich, dass Jesus sagt, du hast mir mein Herz gestohlen mit einem einzigen Blick deiner Augen und ab jetzt musst du dich anständig benehmen bis zur Hochzeit. Ansonsten weiß ich auch nicht, ob ich dich nehme. Ist unvorstellbar, ist aber tief in unserem Herzen drin, oder? Wenn ihr mal ganz tief reinhört, da kommen solche Sachen wie, ja, jetzt muss ich mich benehmen, jetzt muss ich mich überprüfen, ich muss abends immer gucken, habe ich irgendwas falsch gemacht, was sich zwischen den Bräutigam und mich schiebt und dann muss ich das zur Seite räumen und dann hoffe ich, dass er noch da ist. Ist das manchmal bei euch da? Ist traurig. Ist traurig, weil das weit, weit unter der Beziehung bleibt, weit unter den Möglichkeiten bleibt, die Jesus eigentlich für uns hat. Und weil das die Liebe des Bräutigams nicht zur Kenntnis nimmt, nicht wirklich zur Kenntnis nimmt. Er sagt, das lesen wir das mal im Original, du hast mir das Herz genommen, meine Schwester, meine liebe Braut, du hast mir das Herz genommen mit einem einzigen Blick deiner Augen, mit einer einzigen Schmuckkette an deinem Hals. Wie schön ist deine Liebe. Deine Liebe ist lieblicher als Wein. Ich genieße deine Liebe mehr als edlen Wein. Und wir haben vorgesehen, wie das dann weitergeht. Als der Bräutigam sagt, aber du bist ein verschlossener Garten. Jesus zwingt dich nicht zur Gemeinschaft mit ihm. Zwingt dich nicht, dass er zu dir kommen darf und mit dir intime Gemeinschaft haben darf. Das ist das, was die Braut tun darf. Sagen, mein Geliebter, komme in seinen Garten und esse von seinen edlen Früchten. Das ist jetzt eine Hausaufgabe. Diesen Vers in der kommenden Woche einmal am Tag sich einfach nur durch den Kopf gehen zu lassen, wo Jesus sagt, wenn du mich anblickst, stiehlst du mir mein Herz. Ich kann dir nicht böse sein. Ich kann nicht auf die Sachen gucken, die du immer so an dir schlecht findest. Zu dick, zu dünn, zu klein. Sondern ich bin einfach eingenommen und hingerissen von dir. Okay? Wenn ich diesen 50-Euro-Schein verschenken würde, wer hätte ihn gern? Gut, sehr schön. Also so ziemlich alle. Jetzt knüllen wir den mal ganz, ganz klein. So, wenn ich den jetzt verschenken würde, wer hätte ihn gern? Okay, immer noch die gleichen. Also fast alle. Ich knick den zusammen, ich trampel drauf rum, ich kick den weg. Wer hätte ihn jetzt noch gerne? Immer noch alle. Ihr seid komisch, wisst ihr das? Warum hättet ihr gerne, egal ob der 50-Euro-Schein glatt, schick, sauber und frisch gebügelt aus dem Automaten ist, oder ob der verknüllt ist, oder ob ich drauf rumgetrampelt bin und ihn weggekickt habe, warum hättet ihr ihn gerne? Weil er immer noch 50 Euro wert ist. Richtig. Der Wert hängt nicht von dem Zustand ab. Das gilt auch für die Braut. Versteht ihr? Der Wert der Braut hängt nicht davon ab, ob sie gerade zerknüllt ist, ob jemand auf ihr rumgetrampelt ist und sie weggekickt hat, ob sie aus dem Bett kommt und erstmal nach ihren eigenen Vorstellungen ein Bügeleisen und eine halbe Stunde im Bad braucht, um halbwegs adrett zu sein. Der Wert der Braut hängt ausschließlich davon ab, was der Bräutigam in ihr sieht. Der Wert von diesem 50er hängt nur davon ab, dass der Staat bereit ist, gewisse Werte dafür zu garantieren. Und darauf beruht unser Wertesystem. Und der Wert der Braut ist völlig unabhängig davon, was mit ihr geschehen ist und in welchem Zustand sie gerade ist. So. Es gibt noch einen Psalm, mit dem ich dann abschließe. Und das ist der Psalm 45. Der geht um die Hochzeit des Königs. Und er beginnt, mit meinem Herzen habe ich ein schönes Lied gedichtet, für einen König will ich es singen, meine Zunge ist wie das Schreibzeug eines guten Schreibers. Dann beschreibt der Psalmist erstmal den König und sagt, du bist der Schönste. Wenn du sprichst, dann läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Gott hat dich gesegnet. Wenn du dein Schwert an deiner Seite hast, bist du der herrlichste Held. Du bist mein Held, habe ich jetzt in Gedanken dazugefügt. Es soll dir alles gelingen. Streite für die Wahrheit in Sanftmut und Gerechtigkeit. Deine rechte Hand wird Wunder vollbringen. Gott, dein Thron bleibt immer und ewig. Das Zepter deines Reiches ist gerecht. Du liebst Gerechtigkeit und hast Ungerechtigkeit gehasst. Darum hat der Herr, dein Gott, dich mit Freudenöl gesalbt vor all deinen Gefährten. Also es wird der Königssohn wird beschrieben, deine Kleider sind herrlich, aus Elfenbeinpalästen freut dich Saitenspiel. In deinem Schmuck gehen Töchter von Königen. Also der Königssohn wird so herrlich beschrieben wie möglich und dann steht die Braut zur Rechten des Königssohns in Goldschmuck. Dann spricht der Psalmist die Braut an und sagt, vergiss dein Volk und dein Vaterhaus, den König. Der König hat Verlangen danach, mit dir zusammen zu sein. Er ist dein Herr und du sollst dich ihm hingeben. Es geht dann noch weiter, die Hochzeit wird beschrieben. Aber das ist unsere Situation. Zum einen werden wir unser natürliches Volk und unser natürliches Vaterhaus vergessen. Es sind Menschen da, die Jesus abgelehnt haben, auch in unserer Familie, und das ist traurig. Aber letztendlich, wenn das Hochzeitsmahl des Lammes kommt, dann werden wir das vergessen. Nicht ganz vergessen, aber es wird uns nicht, er wird alle Tränen abwischen, die wir deswegen haben. Und dann geht es weiter, den König verlangt danach, mit dir zusammen zu sein. Jesus verlangt danach, mit dir Gemeinschaft zu haben. Er ist dein Herr und du sollst dich ihm hingeben. Ja, dann lasst uns das mal machen, wa? Ich meine, Amen.